Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha069. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, die nächsten Jahre werden eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch die unterschiedlichsten Schlüsselfiguren der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick hinter die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
Dann legen wir los, würde ich sagen.
Mach mal.
Herzlich willkommen, Podcast Brudi Nummer 4. Mein Name ist Joscha069 und heute zu Gast der Ulrich.
Ja, Gude.
AKA Ulster. Wie geht es dir?
Ja, soweit so gut.
Soweit so gut.
Viel zu tun, wie immer, aber mir geht's gut.
Schön. Ja. Der Gründer von Oyo und dem Blend Festival. Schön, dich hier zu haben.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, also was sag ich eigentlich hier zu haben? Genau. Wo sind wir denn? Ich bin ja bei dir.
Ja, momentan sitzen wir in meinem Tonstudio in Frankfurt in Fechenheim.
Aha.
Ja, genau.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Wie kommst du dazu, dass du ein Studio hast?
Ja, ich bin Engineer, Producer schon seit über 10 Jahren eigentlich.
Mhm.
Hab früher eigentlich hat es angefangen damit, dass ich Beats produziert habe, hatte ein Homestudio. Hab dann später das auch studiert an der Hochschule. Hab dann als Freelancer gearbeitet in verschiedenen Tonstudios. Und dann seit 2015 habe ich quasi das eigene Studio hier. Zusammen mit dem Lukas Rimbach. Grüße gehen raus.
Cool.
Ja.
Kommst du aus Frankfurt oder wo kommst du
ursprünglich her? Ursprünglich nicht. Ich komme aus Alzenau. Das liegt zwischen Aschaffenburg und Hanau.
Okay.
Ungefähr eine halbe Stunde Fahrt von hier.
Bayern?
Genau auf der Grenze, ja.
Okay.
Das letzte bayerische Städtchen sozusagen.
Ah.
Genau, und da bin ich dann mit 19 los Richtung Darmstadt und habe da meinen Bachelor gemacht an der Hochschule. Und direkt, ja, das ist der Campus in Dieburg.
In Sound Engineering.
Oder? Ach so, das meinst du, ja. Digital Media hieß das damals.
Mm-hmm.
Im Soundbereich, da gab es vier Bereiche. Der war auch damals ganz neu, der Studiengang. Genau, und nach dem Bachelor bin ich prinzipiell direkt nach Frankfurt. Das sind jetzt knapp 10 Jahre, ja.
Okay.
Jahre, ja. Ja, genau.
Und was für Stationen hast du da durchlaufen? Du hast gemeint, du hast für unterschiedliche Tonstudios gearbeitet.
Ja, also ich meine, alles hat eigentlich angefangen bei mir zu Hause im Kinderzimmer. Da hatte ich mir dann ein kleines Homestudio eingerichtet, wie gesagt, und habe mit einer Rap-Crew eigentlich vor allem Musik gemacht, Beats gebaut, die aufgenommen, das gemixt und so.
Wie hießen die?
Das war Öge, Bilal und Lou.
Wie?
Öge, Bilal und Lou. Das kam in deiner Recherche nicht vor, Joscha, ich bin enttäuscht.
Ja, ein paar Diamanten muss ich ja auch noch hier aus dir rauskitzeln.
Nee, das ist tatsächlich auch schon lange her. Aber mit den Jungs hat eigentlich alles angefangen. Für die habe ich, wie gesagt, Beats gebaut und habe dann mit verschiedenen Rappern, Sängern, Produzenten aus Aschaffenburg eigentlich zusammengearbeitet und bin dann, wie gesagt, nach Darmstadt und als erstes eigentlich, ja, und vor allem dann bei Ambivalenz habe ich viel gearbeitet. Das war ein Tonstudio in Offenbach. Das heißt, kurz bevor ich meinen Bachelor abgegeben habe, würde ich mal sagen, habe ich da angefangen, als Engineer zu arbeiten und habe dort schon so 3 Jahre, glaube ich, sehr viel Zeit verbracht, sehr viel gearbeitet, bis ich dann hierher gekommen bin. Zwischendrin waren auch mal so andere Studios noch, wo ich mal einen Tag recorded habe oder so, aber Ambivalenz war damals so mein erster Arbeitgeber, würde ich sagen, als Freelancer. Ja, genau.
Ah. Das heißt, das hat dann tatsächlich auch dafür gesorgt, dass du da damit deine Brötchen verdienen konntest.
Ja, auf jeden Fall. Also gut, im Studium wurde ich noch ein bisschen unterstützt natürlich, aber damit hat das so angefangen, ja. Also durchs Engineering kam auf jeden Fall die meiste Kohle rein.
Was genau macht ein Engineer?
Ja, schon in erster Linie recorden, mixen. Darum ging es eigentlich hauptsächlich. Also ich habe mich halt gleich so in Richtung Popmusik orientiert, also eben auch Hip-Hop vor allem.
Okay.
Gibt ja auch dann Leute, die in der Werbung arbeiten oder in anderen Bereichen. Ja, da ging es wirklich hauptsächlich darum, wirklich Rapper und Sänger aufzunehmen und die Songs zu mixen. Und das mache ich eigentlich heutzutage immer noch auch am meisten.
Okay.
Ja.
Ja, auf der Oyo Soundcloud-Seite habe ich auch ein paar Songs gesehen, als ich ein wenig weiter runtergescrollt habe, die das Producer-Kürzel UZ hatten.
Ganz genau, ja.
Könntest du das eventuell gewesen sein?
Ja, das war ich, das war ich. Das war sozusagen mein erster Künstlername, damals, als ich noch viel produziert habe. Also Engineering war eigentlich immer mehr Mittel zum Zweck, um eigentlich meine Beats fett klingen zu lassen und Rapper eben recorden zu können, so. Und mit dem Produzieren hat eigentlich alles angefangen und ich habe mich damals UZ genannt und habe auch noch zu Oyo-Zeiten produziert. Also die erste Peter Mans-Platte habe ich viel produziert und dann auch bei Studying Abroad noch viel gemacht und zwischendrin noch eine Remix-Platte. Aber es kamen dann ziemlich viele Aufgaben so hinzu, gerade ja das Tonstudio, aber auch Management-Kram. Und so, dass ich das so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, an den Nagel gehängt habe, aber ja, es wurde weniger, bis ich dann keine Zeit mehr dafür gefunden habe.
Wenn Leute mich fragen, ob ich rappe, dann sage ich immer, meine Rapper-Karriere liegt auf Eis. Wahrscheinlich ist das mit deiner Produzentenkarriere ähnlich.
Ja, wer weiß. Also ich würde es nicht ausschließen. Manchmal juckt es mich auch in den Fingern, aber ja, das war halt immer auch so ein Hobby, das zum ansatzweise zum Beruf wurde. Und ich habe tatsächlich leider wenig Zeit für Hobbys. Also ich kann es mir tatsächlich zeitmäßig nicht leisten, Beats zu bauen, weil das muss dann natürlich auch direkt Geld bringen und dann ist das immer so ein bisschen schwierig. So.
Okay. Ja. Das heißt, du hast jetzt sehr viel Zeit damit verbracht, irgendwie wirklich Leute aufzunehmen und den Mix so zu drehen, dass er fett klingt.
Das und ich bin auch noch viel also an der Gestaltung des Songs auch involviert. Ne? Also es geht um Arrangement-Sachen. Es geht eigentlich darum, aus so Recordings dann einen fertigen, fetten Song zu machen und da ist auch viel Kreativarbeit gefragt, das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber die Beats an sich sind halt nicht mehr von mir produziert, sondern entweder von meinen Kollegen oder wenn es ein Tageskunde hier im Studio ist, aus dem Internet oder so.
Okay, ja. Cool. Ja. Du hast schon zwei Sachen angesprochen. Einmal mit, es fing alles mit Beats an und dann zweitens Peter Mans.
Ja.
Und das bringt mich direkt zu einem meiner beiden Zettel, auf dem fett Oyo draufsteht.
Ja.
Wer oder was oder warum ist Oyo?
Ach ja, das ist so eine Frage, ne? Oyo, also ich glaube, jeder, der es nicht kennt, kann sich am besten ein Bild davon machen, wenn er sich anguckt, was wir gemacht haben in der Vergangenheit.
Mhm.
Es ist, hat eigentlich angefangen so ein bisschen als Produzentenkollektiv. Also ich hatte, wie ich gesagt habe, selbst viel produziert, hatte auch viele Producer um mich rum und wir hatten halt hier im Studio eine gute Basis, um viel zu produzieren und eben auch die Möglichkeit, auf einem gewissen Level mit Artists zusammenzuarbeiten. Und da war halt am Anfang eigentlich das Ziel, einfach erstmal Musik zu releasen. Halt schon auch den Artist und auch die Beats zu platzieren und auch den Content außenrum zu generieren, sprich Videos, Designs und dass das Zeug auf Spotify kommt und so. Damit hat es eigentlich angefangen. So, also es war ein Producer-Kollektiv, wir haben dann so Labelarbeiten mit übernommen, gerade beim Peter. Ne, also wir haben das so alles in die Hand genommen, sage ich mal, was dazu gehört. Und ja, durch Kollaborationen eigentlich, die von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt haben, hat sich das schnell, würde ich sagen, zu so einer Art Künstlerkollektiv, zu so einer Plattform vielleicht auch entwickelt. Also dann auch genreübergreifend haben wir nicht nur mit Producern und Rappern gearbeitet, sondern eben viel auch mit Leuten aus dem Streetart-Bereich, aus dem Skateboarding-Bereich oder einfach Medienschaffende. Und so hat sich das so entwickelt. Also wir releasen bis heute Musik, wir machen Events, wir haben einen Online-Shop, den hast du dir wahrscheinlich angeguckt. Da gibt es nicht nur Sachen von mir, sondern auch von kleineren anderen Artists und Brands, die so in dem Netzwerk rumschwirren. Genau, und das ist eigentlich so ein bisschen angerissen, sage ich mal, die Story von Oyo, ja.
Cool.
Ja.
Die Alrun, meine Schwester, lässt fragen, was der Name bedeutet, wie der Name entstanden ist.
Ja, werde ich auch oft gefragt. Das ist eigentlich eine ganz persönliche Geschichte. Und zwar ist eigentlich eine Ableitung von meinem Namen, Uli.
Mhm.
Mir wurde zugetragen von meinen Geschwistern, dass ich als Baby, Kleinkind, also wenn man anfängt zu sprechen irgendwie, statt ich habe ich immer Oyo gesagt. Also ich habe irgendwie von mir in der dritten Person geredet. so ein klassischer Satz war halt dann Oyo Ma hieß, ich habe Hunger.
Ah, nice.
Ist oft gefallen offensichtlich, ach, ja, der Satz auch, ja. Genau, und ja, ich habe das erfahren von meinen Geschwistern und dachte mir, ja, wenn ich mal irgendwie was starte, was langfristig angelegt ist, dann nenne ich das einfach Oyo.
Geil, it goes way back.
Ja, so sieht's aus, auf jeden Fall.
Geil, geil.
Zu den Wurzeln.
Geil. Ja, ich habe zu Paprika Papinkapa gesagt und zu Schlüssel Gilla.
Ah ja, okay, siehst du?
Warum auch immer. Ja. Warum auch immer.
Ja.
Wie lange gibt's denn Oyo schon?
Gegründet wurde es eigentlich direkt, nachdem ich mir das Tonstudio hier geholt hatte, Ende 2014, würde ich sagen, ja. Ende 2014, Anfang 2015. Die ersten Singles kamen im August 2015, ja.
Nice. Genau. Nice. Ja. Jetzt haben wir 2019, das heißt so 4 Jahre bald, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Ja. Gute 4 Jahre, würde ich sagen, sind es, ja.
Okay.
Ja.
Was hat sich verändert in diesen 4 Jahren? Wenn du vergleichst, wie ihr gestartet habt, mhm. Punkt jetzt.
Also ich glaube, damals hätten wir nicht gedacht, dass wir so viele Projekte außerhalb von Musik machen. Also Musik ist immer noch die Basis, mhm. Aber es hat sich, ja, es ist sehr breit gefächert jetzt. Wir machen viele Events, eben auch diese Kollaboration mit den Artists aus diesen anderen Bereichen. Das war, glaube ich, etwas, was wir am Anfang so nicht geplant hatten. Mhm. Es war aber schon wichtig für uns, so Kollaborationen einzugehen, die irgendwie natürlich entstehen. So, weißt
okay,
du?
Cool.
Und warum dann also nicht mit einem Sticker-Designer irgendwie zusammenarbeiten oder, weiß ich nicht, mit Skateboardern halt irgendwie coole Videos drehen und die Musik drunter legen. Weil es hat irgendwie gepasst und es hat auch menschlich gepasst immer. Und ich glaube, das ist das, was sich in den letzten Jahren viel verändert hat. Auch wenn Musik Grundlage ist, viele Projekte, die auch außerhalb der Musik stattfinden.
Okay. Das heißt, weil ich hätte jetzt als nächste Frage gestellt, wie kommen diese Kollabos zusammen? Weil ich habe auch den Eindruck, dass das einen großen Faktor spielt in der Labelarbeit, wenn man es so nennen kann.
Ja, ist schwierig zu sagen. Ich möchte jetzt sagen, die kommen so einem zugeflogen, aber es ist, man lernt halt irgendwie Leute kennen, die was Cooles machen, ne? Und dann denkt man sich, man könnte da halt mal ein Projekt zusammen starten. Man muss auch sagen, Oyo war von Anfang an sehr projektbezogen. Also wir haben eigentlich von Projekt zu Projekt gearbeitet. Wir haben uns ein Projekt vorgenommen und haben dann an diesem Projekt gearbeitet über mehrere Wochen und Monate und haben uns dann das nächste vorgenommen. Und ja, gerade die ersten Kollabos, einer der ersten war ja Spirit of 76. Das sind die Sockenhersteller.
Die Socken, ja.
Und da war es recht eindeutig, also mit dem Dude, mit dem Geschäftsführer, Inhaber, wie auch immer, habe ich Abi halt zusammen gemacht.
Okay.
Und wir hatten diese Songs von Peter aufgenommen und ich dachte, hey, irgendwie passt das ganz cool zusammen. Und dann ist er eben im Cinnamon-Video oder zum Videoshoot gekommen und hat Socken verteilt und war da selbst wieder am Start, am Skaten und so. Und danach haben wir halt gesagt, ey, können wir nicht mal irgendwie zusammen eine eigene Socke gestalten, so,
ja.
Weißt du?
Und
so
geil.
Eine eigene Socke halt, ne? Die super heiß kam dabei raus übrigens, genau.
Geil.
Und so kommt das eigentlich. Vor Oyo, ich meine, ich hatte auch echt eine intensive Zeit vor Oyo schon in der Branche. So. Daher kenne ich zum Beispiel den Jules und den Severin, mit dem wir ja später ein Projekt gemacht haben und ganz viele Producer und Schaffende einfach aus der Szene, auch aus der Nähe von Frankfurt. Und auf die kommt man dann vielleicht auch zurück so, ne? Und fragt mal rum, ob man nicht was zusammen machen will.
Ja. Ja. Bist du selber geskatet?
Tatsächlich nicht, ne? Skateboarding war eher, glaube ich, immer nur so. Ich fand es ziemlich dope auf jeden Fall zuzuschauen und ich fand, glaube ich, auch diesen Community-Gedanken geil so und jeder hat sich supported und das war definitiv auch in der Zeit, wo auch die Art von Musik, die wir gemacht haben, irgendwie auch da gut reingepasst hat. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das macht irgendwie alles Sinn und ich habe Bock drauf irgendwie.
Ja.
Und so hat sich das entwickelt. Ich war tatsächlich, wenn dann nur Inlineskaten. Aber die Inlineskater, die haben wir nicht im Video bisher gehabt, ja.
Damn. Ja, ich konnte mal so ein Olli konnte ich mal ziehen, aber das war es dann auch. Und immer nur im Stehen. So, ich hatte immer Angst, wenn ich dann angefangen bin, loszufahren. Hat sich wackelig angefühlt.
Ja. Ja, ich war auch eher der Zuschauer in der Sache. Ja.
Wie sieht das aus mit Graffiti oder Street Art? Warst du da aktiv?
Auch eher nur, nee, muss ich sagen, war ich nicht aktiv, sondern das war eher so eine Begeisterung, Leidenschaft von mir. Also, ja, Graffiti gehört ja eh irgendwie zum Hip-Hop dazu. Ne? Also ich glaube, jeder, der viel intensiv Hip-Hop gehört hat, früher wie ich auch, der ist auch irgendwie schnell zu Graffiti gekommen und hat sich da vielleicht, ja, hat sich ein bisschen was angeschaut und fand es wahrscheinlich auch ziemlich dope. Und so hat sich das bei mir eigentlich auch entwickelt. Vielleicht, was da bei mir noch ein Faktor ist, ich hatte das Glück und war schon ziemlich viel auf Reisen in meinem Leben und habe eigentlich so die halbe Welt gesehen. Und auch da habe ich, glaube ich, schon auch irgendwie mindestens unterbewusst ziemlich viel davon mitbekommen. Auch gerade was Street Art angeht. Auch vielleicht die Street Art, die man hier nicht so sieht. Also nicht unbedingt die Schriftzüge, sondern auch, ich möchte nicht sagen wirkliche Street Art, aber halt so Bilder an der Wand und sowas,
ja,
ne, die dann mit Wandfarbe oder Spraydosen gemacht werden. Und das hat mich schon als kleiner Junge, glaube ich, auch ziemlich begeistert. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und wie gesagt, Hip-Hop hat dann irgendwie den Rest gemacht. So. Also es gehört halt irgendwie dazu, so auch, ne? Auch das Sticker-Game fand ich auch schon immer geil. Kennt auch jeder, der damals sich irgendwie Skateschuhe gekauft hat. Ja, man hat alle Sticker mitgenommen, die man konnte, da im Skateladen.
Ah.
Und, ne, also so war es bei mir. Ich glaube, so war es bei vielen. Ich habe die auch schon teilweise gesammelt, zumindest so ein bisschen nebenher. Ja, dass es dann wirklich auch Sticker-Designer gibt, die so intensiv herstellen und eigen und selbstgemacht, wusste ich nicht. Weil ich denke mal, den Sitzsticker, auf den bist du auch gestoßen, ja, in deiner Recherche.
Definitiv.
Genau, ja. Na, so kam das irgendwie alles.
Nice. Ja. Du hast gemeint, du bist schon um die halbe Welt gekommen.
Ja.
Ausgeprägte Reiseleidenschaft oder Verwandtschaft, ja, überall. Wie kommt es dazu?
Leidenschaft, daraus hat sich definitiv entwickelt. Ja, ich konnte eigentlich gar nichts für. Also das waren vor allem die Trips mit meinen Eltern. Die sind, okay, ein bisschen reiseverrückt. Bis ich halt 14 war, bin ich mit denen in Urlaub. Und ja, ich hatte noch drei Geschwister, wie gesagt. Und die sind tatsächlich, die haben das immer so gemacht, dass die 6 Wochen irgendwo hingeflogen sind und sich dort ein Wohnmobil genommen haben und quer durchs Land gefahren sind.
6 Wochen?
6 Wochen lang. Wow, also die kompletten Sommerferien war ich immer da.
Shit.
Die ganzen Homies haben es immer bedauert, aber ja, und so bin ich halt ja in die USA, Australien, Afrika, Neuseeland, Island, so diese Ecken.
Boah.
Und immer halt recht hautnah auch am Land und an den Leuten so, ne? Wenn man mit dem Wohnmobil, boah, unterwegs ist, ja.
Neid, purer Neid.
Mega geil auf jeden Fall.
Ja. Ich war mit meinen Eltern immer für einen Monat in Kroatien campen.
Mhm.
So, ich habe mehr als ein Jahr in meinem Leben in Kroatien verbracht, eben wegen diesem Campingurlaub.
Ja.
Und wenn man da so eine lange Zeit mal raus ist aus dem eigenen Biotop, dann nimmt man schon was mit, ne?
Das ist auf jeden Fall charakterformend, auch weil man lernt andere Kulturen kennen, andere, ja, Menschen, andere Städte, Architektur, Natur, Landschaft. Ja, man kommt zurück und hat auf jeden Fall für sich was mitgenommen, was man jetzt nicht in der Schule lernt, sage ich mal so, ne?
Geil.
Und, ja. Definitiv mega geile Zeit und ich bin auch immer noch, ich traue ihr ein bisschen hinterher, aber ich bin auch immer noch sehr viel am Reisen. Für 6 Wochen Afrika hat es bisher leider noch nicht gereicht, ja, auf eigene Faust, aber auf jeden Fall möchte ich das auch ja, so weiterführen dann irgendwann mal.
Sehr, sehr geil.
Ja,
ja, und was du angesprochen hast, mit dem Wohnmobil ist man nah dran an den Leuten. Ich denke, ja, das macht auch noch einen Unterschied, also ganz großer Unterschied zu einem Pauschalurlaub, wo du, absolut, dann im Hotel bist und im gemachten,
absolut,
Nest sitzt.
Genau, man ist eben nicht da, wo die Touristen sind, sondern man ist halt da, wo die Einheimischen sind. Ne? Und man ist da, wo schöne Natur ist und man ist komplett frei und unabhängig. Kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Also ich war auch nie Pauschalreisenurlauber.
Ja.
Und habe auch nichts, also mir gibt es nichts, wenn ich eine Woche in oder auf Mallorca in einem Club sitzt, an einem Swimmingpool nur Deutsche um mich rum sind und es gibt, ja, deutsches Essen gibt irgendwie. Nee.
Okay.
Es gibt mehr da draußen auf jeden,
ja,
Fall.
Ja. Nice.
Ja.
Ja, hast schon gemeint, Graffiti-technisch hast du da auf jeden Fall was aufgesaugt, beziehungsweise
safe, ja,
Street-Art-technisch.
Ja.
Musiktechnisch eventuell auch?
Also wenn, dann glaube ich auch eher unterbewusst. Also meine Eltern waren dann auch immer so frei und verrückt und haben sich dort auch Kassetten und CDs gekauft. Tatsächlich wurde das dann im Nachhinein wenig angehört. Man hat das natürlich schon vor Ort, auch so Live-Shows von auf Hawaii, von den, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber von den Ureinwohnern da quasi.
Mhm.
Die dort ihre Tänze und so veranstaltet haben, auch Neuseeland. Also das war schon ein Einfluss. Aber ich glaube, das ist eher was man so als Kind dann unterbewusst,
ja,
mitnimmt. So. Ob das jetzt, ja, weiß ich nicht genau.
Ich müsste mir deine Beats nochmal aktiv anhören, ob, ja, da das vielleicht, ja, so ein bisschen, ja, genau, durchschimmert.
Genau. Ich glaube, da hört man tatsächlich, wenn, dann eher den Einfluss des Hip-Hops, den ich zu der Zeit gehört habe, ganz sicher sogar. Das, okay, ging schon mehr um Samples und DJ Premier war immer mein großer Held tatsächlich, ja.
Okay,
ja,
okay.
Kam auch da, kann ich noch so sagen, also wenn es um Musizieren geht, ich hatte auch in meiner Kindheit irgendwie 7 Jahre Keyboardunterricht und 3 Jahre Drums.
Okay.
Und so kam es dann auch dazu, dass ich Bock hatte, eigene Musik zu releasen, zu kreieren erstmal, ja.
Okay.
Also das war ein großer Einfluss.
Und wie kam es dazu, dass du dir dann das erste, keine Ahnung, Fruity Loops oder sonst was geschnappt hast?
Ja, das war eben so der Grund. Ich wollte Musik selbst machen auf jeden Fall. Also ich hatte Bock,
hättest
Musik
auch in eine
zu
Band
komponieren.
Gehen können.
Was hätte ich
in hättest auch in eine Band gehen können.
Ja, ja, habe ich tatsächlich so nie probiert. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Aber nee, ich fand es auch ganz dope, irgendwie in meinem Kämmerchen zu sitzen und das dann da so auszuprobieren. Und mit gefühlt halt unendlich Möglichkeiten. So mit so einer DAW früher, ja, mit Fruity Loops tatsächlich angefangen. Und ja, so kam es auf jeden Fall.
DJ Premier hast du angesprochen. Ja. Warst du dann da mit deinen Plattenspielern und hast da Samples gedickt?
Nein, habe ich auch teilweise. Wobei das tatsächlich bei mir von Anfang an eher aus dem Internet kam, muss ich zugeben. Wobei ich auch schon meine Plattenspieler hatte und auch eine Plattensammlung. Keine riesige. Mhm. So, das waren so eher die Schätze, so die Songs, die ich oder Alben, die ich halt vor allem gefeiert habe, die ich da gesammelt habe. Mit dem DJing habe ich es erst gar nicht probiert so. Also okay. Bei mir ging es wirklich darum, die Schallplatten
DJ Uli!
Nee. Ging es eher darum, wirklich die Schallplatten anzuhören.
Okay.
Und ja, genau.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin jetzt 30.
30?
30
89er?
Ja. 89er Jahrgang, ja, Januar 89.
Okay. Ja. Dann ist es schon ein bisschen zu spät, um alles Gute nachträglich zu wünschen.
Ja, nee.
Naja. Socken haben wir angesprochen, Sid Art haben wir angesprochen, Peter Manz haben wir kurz angesprochen. Mhm. Wer ist Peter Manz?
Peter Manz ist ein US-Rapper aus Boston, der jetzt seit, ich würde sagen, 7 Jahren vielleicht, schätzungsweise vielleicht 8, in Frankfurt lebt und hier ziemlich dopen Hip-Hop macht. So kann man ihn wohl gut beschreiben. Ich kann kurz die Story erzählen, wie er hierher gekommen ist, weil also wir arbeiten jetzt schon seit 5 Jahren recht eng zusammen.
Ja.
Er war eigentlich Profi-Footballer und also hat Football gespielt und war da auch ziemlich gut drin in den Staaten. Und gerade dadurch ist er nach Frankfurt gekommen, weil er ein Angebot von den Pirates war das damals. Genau. Und da hat er irgendwie einen Vertrag bekommen und ist deswegen damals nach Frankfurt gekommen. Und auch ganz witzige Geschichte vielleicht, also wie ich ihn kennengelernt hatte, eigentlich ganz klassisch, also er ist hier ins Studio gekommen, also mein Kollege, der Lukas, mit dem ich schon lange arbeite, der hatte ihn lange Zeit recorded, da habe ich ihn noch nicht gekannt, den Peter, und der hat mir dann den Peter irgendwann übergeben, weil er einen anderen Job angefangen hatte und er ist dann quasi erstmal hier als Standard Rap-Kunde hier angekommen so und hatte halt wollte halt Songs mit mir recorden.
Ja.
So. Ich habe gedacht, okay, dope so. Und er hat tatsächlich den allerersten Song, den er hier recorded hat, wo ich mich auch direkt in Peter rein verliebt habe, muss ich sagen. Das war One Take, der erste Verse von Cinnamon. Also das ist wirklich das allererste, was ich rap-technisch von Peter gehört habe. Und der allererste Take, den er hier an seinem ersten Tag gemacht hat, ist der Take, der ja auch im Video zu hören ist.
Fett.
Ohne Schnitt oder sonst irgendwas.
Wo auch die Socken zu sehen sind in dem Video.
Genau, im Cinnamon-Video damals. Also genau, danach wusste ich, okay, ich habe auf jeden Fall Bock mit dir zu arbeiten. Er hat ein paar Beats gehört. Und es waren dann die ersten Schritte. Cinnamon wurde tatsächlich auf einem anderen Beat aufgenommen. Wir haben den dann geremixed.
Okay.
Und das war eigentlich komplett die erste Platte, wurde so gestaltet, weil der hatte dann, wie gesagt, hat ja Songs vorgeschrieben auf andere Beats. Er hatte gleich in der ersten Session hat er, glaube ich, 4 Songs aufgenommen. Und die haben wir dann im ersten Schritt geremixed und ja. Aber der erste Verse, One Take, Cinnamon.
Geil.
Auf jeden Fall. Also ab da wusste ich, Peter, lass was starten, auf jeden Fall.
Nice. Ja. Und was heißt was starten?
Ja, es hat halt einfach ganz gut gepasst. Also er wollte Musik machen, er wollte Musik releasen. So, er hatte, glaube ich, auch hier in Frankfurt noch nicht so einen wirklich guten Kreis, glaube ich, an Producern oder generell Schaffenden. Also er war so ein bisschen im Hintergrund, auch im Untergrund. Und wir hatten dope Beats, wir hatten ein Tonstudio und es ging dann eigentlich erstmal darum, einfach mal zusammen ein Projekt zu machen, so wie wir es immer gemacht haben oder ab da immer gemacht haben. Und es hat sich dann rauskristallisiert, dass wir auf jeden Fall noch mehr machen sollten. So. Und da haben wir zuerst die Cinnamon EP recorded, dann Studying Abroad. Das war dann eigentlich ein Album, kann man sagen. Und dann ein Homegrown Mixtape und seitdem, also auch einige Singles seitdem. Und es haben sich auf jeden Fall auch einige Songs angestaut, wo in nächster Zeit auch sehr viel zu erwarten ist, muss man sagen. Und ich habe wieder mega Bock drauf, Musik zu releasen, weil ich momentan viele andere Dinge mache. Und eine Sache muss man da jetzt vielleicht noch anteasern. Peter ist jetzt nicht nur als Peter Manz unterwegs, sondern auch als Undergods zusammen mit dem Thelonious Coltrane.
Alright.
Das ist der Producer, mit dem wir jetzt auch schon seit einem guten Jährchen, würde ich sagen, arbeiten. Das war quasi jetzt die Zweierformation. Und da ist das Album jetzt fast, also es ist komplett vollständig, ich muss es noch fertig mixen.
Okay.
Und das wird demnächst kommen. Die ersten Singles werden daraus auf jeden Fall demnächst erscheinen. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist ein sehr rundes Ding und freue ich mich, das rauszuhauen.
Ich bin sehr gespannt, ja. Sehr gespannt.
Ja.
Was macht ihn als Rapper aus?
Oh, er hat mega Skills. Also ich höre ihm super gerne zu.
Ja.
Einfach. Also das ist, glaube ich, eine Qualität, die nicht jeder hat. Man sieht ihm auch gerne zu live. Das war jetzt am Anfang nicht so mit einberechnet, aber es ist so. Also er liefert unglaublich stabil ab. Ich finde, meiner Meinung nach hat er einen unvergleichbaren Flow und eine mega gute Stimme und kommt so gefühlt mit jeder Art von Instrumental klar. So. Also er hat ja auch schon viele modernere Sachen gemacht, auch ein paar poppigere Sachen, ganz langsamere Sachen und einfach ein super Artist. Also es macht auch mega Bock, mit ihm zu arbeiten.
Geil.
Ja.
Genau, Peter Mans, Sid Art, die Socken, Spirit of 76, dann war noch Evoke Clothing und Keta Skateboards auf der Website zu sehen.
Genau, das sind die Marken, die es bei uns auf oyo.de gibt. Evoke Clothing hat auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle, die machen nämlich unser Merch, kann man sagen, auf ziemlich hohem Level. Also das sind zwei Jungs oder vielleicht, drei, glaube ich, die in Aschaffenburg so eine Printbaracke betreiben, wie sie sagen.
Mhm.
Also der Andi, der Leader, Grüße an dich, hat quasi eine Ausbildung im Siebdruckbereich gemacht und hat da sein eigenes Ding gestartet.
Ja.
Und der hat unser Oyo-Stuff von Anfang an produziert und eben auch auf einem sehr hohen Level. Weswegen wir da auch gesagt haben, ey, da haben wir auch Bock mehr zu machen irgendwie. Genau, und der hat auch eine eigene Marke, Evoke eben.
Okay.
Und die wird unter anderem auch bei uns im Shop angeboten. Keta Skateboards hatte ich, glaube ich, mal angerissen, oder ich weiß es nicht, waren in unserem ersten Videodreh auch zu sehen. Da habe ich auch die Jungs kennengelernt, also auch im Cinnamon-Videodreh. Okay. Ist jetzt schon öfters gefallen. Man merkt, es war ein wichtiges Projekt für Oyo an sich und für alle außenrum.
Auch das erste, oder?
Das war auch das erste, ja.
Ah, krass.
Das war das erste,
krass.
Ja. Also,
direkt schon so ein Synergiebündel.
Genau, und auch eben auch mega sympathische Menschen dabei, deswegen arbeitet man bis heute mit denen. Bei Keta ist es allerdings so, also die haben auch mega geilen Stuff gemacht. Die haben also Decks selbst designt, also Skate-Decks und dann auch eigene Klamotten. Immer ziemlich besonders, ziemlich geil auf jeden Fall. Dort, das hat sich jetzt allerdings so langsam aufgelöst, glaube ich. Am Ende hat es nur noch der Frankie gemacht, einer der Dudes, und der ist jetzt Papa geworden. Und ich glaube, dass das so langsam so ein bisschen zu Ende geht.
Mhm.
Sind immer noch am Skateboarden, aber ich glaube, die Marke Keta ist so ein bisschen am Abklingen.
Ja. Alright.
Ja.
Gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner von all den Marken, die da auf der Oyo-Homepage zu finden sind?
Also es ist definitiv, der gemeinsame Nenner ist definitiv, dass sie alle Kollaborationsprojekte mit uns gemacht haben.
Mhm.
Also das sind halt Leute, die uns irgendwo auf dem Weg mindestens ein Stück begleitet haben, sage ich mal. Und viele sind halt geblieben so. Oder viele fühlen sich halt auch Oyo dann irgendwie so ein bisschen angehörig, weil dieses Projekt ausgereicht hat, dass man auch über diese Business-Ebene, sage ich mal, auch zu Freunden wurde. Und inzwischen ist das eigentlich eine Art Freundeskreis, die irgendwo alle ein Projekt mit uns gestartet haben, ja.
Nice.
Ja.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es da noch mehr Gemeinsamkeiten gibt. Vielleicht auch sowas, so ein gemeinsames Werteverständnis angeht.
Ja, auf jeden Fall. Man versteht sich da. Also.
Mhm.
Und deswegen macht das auch mega Bock, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und ich würde mal behaupten, das beruht auf Gegenseitigkeit. Definitiv. Also so Charakter passt auf jeden Fall. Was auch für mich, ganz ehrlich, so das Wichtigste überhaupt ist. Also bevor ich mich in irgendeine Kollaboration stürze, muss ich den Dude dahinter kennen. Meistens kenne ich den eh schon. Und ich möchte mich mit ihm gut verstehen und ich möchte, dass dieses Projekt halt irgendwie auch Spaß bringt, sage ich mal. Es muss halt Bock machen.
Ja.
Also das ist ganz wichtig. Und natürlich ist es auch wichtig, dass diese Leute auch in ihrem Bereich halt sehr stark sind. So.
Mhm.
Das darf man dann auch nicht vergessen und ich glaube, es ist schon so rauszuerkennen, dass viele in diesem Umkreis sehr talentiert sind in dem, was sie tun.
Ja.
Und das ist auch gut so. Ja. Dass das alles auf einem gewissen Level funktioniert, glaube ich, würde ich mal so sagen, ja.
Ja, also das wäre auch meine Wahrnehmung gewesen. So, ich kann hier nur von außen drauf gucken. Ich kenne die nicht so gut wie du. Ja. Also, dass da gewisser Qualitätsanspruch herrscht und dass auch irgendwie ein gewisser Anspruch an Nachhaltigkeit besteht, ja. Dass es nicht so Fast-Food-Shit ist, sondern...
Auf jeden Fall. Ist definitiv auch ein Punkt. Also wir sind, glaube ich, alle keine hype-gesteuerten Menschen, sondern wir machen in erster Linie das, was uns liegt, was uns gefällt. Und das wird uns auch noch, oder das, was wir jetzt gemacht haben, das wird uns auch noch in ein paar Jahren gut gefallen. So. Und das ist auch ein bisschen der Gedanke, dass das, was wir machen, ein bisschen eine Zeitlosigkeit hat. Also keiner von uns möchte auf irgendwelche Hypes aufspringen. So. Wir machen einfach das, worauf wir Bock haben, sage ich mal jetzt so. Ja. Ist auch immer leichter gesagt als getan, aber es ist schon in erster Linie das, was wir wollen und nicht das, was unbedingt angesagt ist.
Ja. Geil. Ja. Sehr, sehr geil. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass die Website auf Englisch ist.
Ja.
Warum ist sie auf Englisch?
Ja, das hat sich ganz am Anfang gerade, ich glaube, Peter Manns war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum sich das alles so entwickelt hat. Mhm. Weil wir unterhalten uns natürlich auf Englisch, wir haben englische Musik gemacht und da hatte man natürlich dann auch die Möglichkeit und auch das Bedürfnis, Menschen außerhalb von Deutschland zu erreichen. Mhm. Also wir haben uns von Anfang an nicht, wir wollten jetzt nicht unbedingt ein FFM-Represent sein, so irgendwie, also no hate so, aber es ging eher darum, Menschen, die so dasselbe denken, ne, oder diese Art von Musik feiern in dem Fall, zu erreichen, egal in welchem Eck auf der Welt so irgendwie. Deswegen war das von Anfang an schon auch wichtig, dass das auf Englisch läuft. Es ging auch darum, dass Peter halt einen gewissen Kreis hatte, der auch nur Englisch verstanden hat. Deswegen war das auch eine ganz logische Konsequenz. Inzwischen hat sich das so ein bisschen relativiert und ich denke auch gerade jetzt in Sachen Events, da ist man nun mal lokal unterwegs. Wenn man dann ein Event in der Nähe in Frankfurt macht, hat es keinen Sinn, wahrscheinlich das auf Englisch zu halten. Aber was Musik angeht, schon. Auch weil neben englischsprachiger Musik wir eben auch viel Instrumentalmusik machen.
Ja.
Und auch gerade, also der Theo, der Coltrane macht es vor, der hat die meisten Hörer in den USA, in den Staaten. Also gerade da noch New York, also New York City, Los Angeles und San Francisco. Und dann sollte man halt so eine Album-Description halt auch irgendwie auf Englisch halten. So, ne? Also es hat schon, ja, einen Grund, sag ich mal. Ne?
Ja. Cool. Thelonious Coltrane.
Ja.
Das ist sein Name.
Thelonious, ja.
Thelonious
Coltrane, ja.
Oh, ich habe ihn immer falsch ausgesprochen.
Ja.
Verdammt. Wie kommt es dazu, dass der viele Hörer in New York hat? Wie geht das?
Der ist einfach unglaublich produktiv. Also ich weiß nicht, ob du ihn auf Facebook verfolgst. Er hat jetzt vor kurzem gepostet, dass er sein 100. Album fertiggestellt hat, also 100 Stück. Und davon sind, glaube ich, 87 momentan auf Bandcamp und so knapp 50 auf Spotify. Also er ist mega produktiv und irgendwann merken es dann vielleicht auch die Spotify-Kuratoren oder Spotify-Playlist-Kuratoren, dass der Dude ein bisschen was können muss, wenn er so viel Output hat. Und so hat er es auch geschafft, in diverse Playlists zu kommen und hat so über Spotify eine Fanbase auf jeden Fall in den USA aufbauen können. So.
Okay, also es ist nicht gleich ein Widerspruch. Also Quantität und Qualität
kann man so nicht sagen.
Gleichzeitig.
Naja, also Coltrane ist auf jeden Fall ein sehr doper Producer, der... Hörst dir an. Also seine Releases höre ich mir auf dem Auto an. Das kann man wunderbar nebenher hören oder im Homeoffice.
Alright.
Absolut qualitativ hochwertig, ja. Und mit ihm arbeiten wir jetzt seit einem Jahr ungefähr und haben auch die letzten Alben von ihm vertrieben quasi auf Spotify, ja.
Wie hast du den kennengelernt?
Das war bei der Chaos DJ Club Party im Oje. Tatsächlich.
Okay.
Digga Mies hatte das, glaube ich, im Podcast auch erwähnt, sowas in der Art zumindest. Das war zu der Zeit, als wir auch eine Party starten wollten. Und da hat uns der Steepo alle eingeladen, dass wir den Abend da irgendwie verbringen. Und da hatte Coltrane ein Producer-Set aufgelegt und Peter ist aufgetreten. Und Coltrane hat ihn gesehen und ihm ging es da, glaube ich, ähnlich wie mir damals. Er hat gemeint, ey, endlich ein Rapper in Frankfurt, der irgendwie auf meine Beats passt, so, weißt du?
Ja.
Und die haben sich dann ganz schnell connected und wir auch. Also so, wie es dann halt ist, ne? Und hat man Projekte zusammen angefangen dann, ja.
Geil.
Ja.
Mighty Marxen ist auch ein Name, den ich immer wieder...
Auf jeden Fall.
Auf den Schirm bekomme.
Sehr wichtiger Mann, sehr korrekter Mensch. Inzwischen nicht nur Ja, ich möchte gar nicht sagen rechte Hand, weil er mindestens genauso viel macht wie ich. Aber nicht nur das, sondern auch noch mein Untermieter oder Nachbar inzwischen.
Ah.
Praktischerweise kann man sagen.
Studiomäßig oder zu Hause-mäßig?
Nee, privat tatsächlich. Okay. Wir wohnen im selben Haus. Mighty ist natürlich, ist quasi überall involviert, seitdem er am Start ist. Er kam damals aus Würzburg, hat auch studiert, auch momentan den Studiengang, den ich damals studiert habe, in Darmstadt. Und hat hier als Praktikant, kann man sagen, angefangen. War aber nicht wirklich ein Praktikant. Also wir haben zusammen halt auch Beats gebaut und an Releases geschraubt. Und auch dann die ersten Veranstaltungen gemacht. Da war er auch von Anfang an involviert. Ist eigentlich, wie gesagt, bei jeder Veranstaltung hat er irgendwie seine Finger mit im Spiel. Und produziert hat er jetzt letztens Jule Talk, den Song von Johnny und Peter.
Ja.
Und ist gerade dran, eine richtig dope Platte zu produzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber überhaupt irgendwas sagen darf.
Aber
ich würde einfach mal sagen, ach, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber er arbeitet gerade mit an der dopen Platte mit einem Artist zusammen hier aus Frankfurt und ich glaube, das wird ziemlich dope, was ich so gehört habe. Also Mighty ist ein ziemliches Genie, wenn es um Beats geht.
Es macht auf jeden Fall auch Spaß, ihm beim Auflegen zuzuschauen, weil man sieht, dass er die Musik fühlt.
Das kommt,
er tanzt
dazu.
Geile Ausstrahlung, der Typ.
Auf jeden Fall, er hat auch immer Bock und ist hochmotiviert. Genau, DJ ist er natürlich auch und auch auf unseren Veranstaltungen jedes Mal mit dabei.
Nice.
Ja.
Apropos Ausstrahlung, das fällt mir noch zum Peter ein, weil ich den mittlerweile auch schon oft live gesehen habe und der hat so ein Charisma auf der Bühne, es ist unfassbar. Also der glüht auch. Der strahlt.
So. Ja.
So, das ist schon
absolut.
Gute Menschen.
Gute Menschen, ja.
Ein paar gute Menschen habt ihr auch in einem YouTube-Format zusammengeführt. Die Oyo-Cypher, die es gar nicht mehr auf YouTube gibt, sondern nur noch auf Vimeo.
Ja, die gab es auch noch nie auf YouTube.
Ach so? Na gut.
Ja, genau, stimmt. Ja, die Oyo-Cypher, die gibt es vor allem auf Facebook tatsächlich. Wir haben das, glaube ich, vor allem für Facebook gemacht, Facebook-Videos und auch auf Vimeo. Ja, Cypher ist ja bekannt soweit. Ich weiß nicht, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch einfach an. Die Idee war eigentlich, auch so die Rapper aus unserem Umfeld, die wir feiern, oder denen, ja, sagen wir mal, eine Plattform zu geben und ein dopes Format zu starten. Da war eigentlich die Idee, dass wir uns mit unserem mobilen Recording-Equipment an irgendwelche random Plätze setzen, whatever. Und die drei beteiligten Rapper dann eben ihre vorgeschriebenen Verses, One Take, dann vor Ort aufnehmen.
Ja.
Und wir dabei ein Video drehen.
Eins war unter einer Brücke, eins war im Auto und eins war...
Am Main.
Am Main, genau.
Genau, ja, genau.
Wann ist die nächste?
Ja, ist tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen auf der Strecke geblieben, muss man sagen, durch andere Projekte. Aber ja, ey, auf jeden Fall bald, hoffentlich. Also ja. Ist jedes Mal wieder cool, auf jeden Fall. Ist auch immer so ein kleines Happening irgendwie,
ja,
dabei.
Auf jeden,
ne?
Fall.
Ich meine, gut, das mit dem Bus, das war eine besondere Situation, sage ich mal, aber auch besonders dope auf jeden Fall. Aber ja, das macht auf jeden Fall auch ziemlich Spaß. Vor allem, da muss man sagen, da haben halt auch nur Rapper eine Chance, die halt wirklich dope sind. Und zwar nicht nur auf CD, sondern auch live, weil die müssen das halt irgendwie One-Take.
Ja.
Rappen. Die haben mehrere Versuche, das kann man sagen, ja. Aber was sie da rappen, ist One Take und was man da hört, ist ja so, wie sie sind, so wie sie eingerappt haben.
Geil.
Ja.
Was macht diese Cypher so besonders?
Ich glaube, Cyphers an sich sind, glaube ich, besonders. Und ansonsten vielleicht noch das, dass wir halt irgendwie draußen recorden. Ne? Also nicht in einem Tonstudio und klar, und das, was ich meine mit Cypher sind besonders, ist halt das, was ich gesagt habe eigentlich, dass die Rapper eben irgendwie One-Take rappen müssen. Natürlich kein Freestyle, aber dass sie halt eben gewisse Skills irgendwie haben müssen, um da halt auch bestehen zu können. Ja. Anders kann man es ja auch nicht sagen. Und ja, in dem Fall ist es vielleicht noch, die Oyo-Cypher ist vielleicht was Besonderes, weil es das meines Wissens nach zumindest so in Frankfurt auch nicht gab. Oder weißt du da was von?
Nee, fällt mir jetzt
also
spontan nicht ein.
Schon, ja, vielleicht vereinzelt dann Rapper, die das mal jetzt heutzutage ne, die dann eben Instagram-Videos drehen, irgendwie live, aber das ist ja nicht zu vergleichen. Ja, das ist dann vielleicht das Besondere. Das war auch wieder so ein Ding und das ist auch öfters Thema. man sieht viele, viele Dinge online, was so andere, was so in anderen Ländern abgeht, in anderen Städten. Und dann fragt man sich halt so, warum es das hier nicht gibt. Und das war schon öfters so die erste Frage, die gestellt wurde, bevor ein Projekt dann tatsächlich verwirklicht wurde. Weil ich schon auch Bock darauf habe, irgendwie was zu machen, was mir meiner Meinung nach fehlt hier.
Ja. Ja. Cool. Da finden wir vielleicht dann auch den Anschluss zum zweiten Zettel, den ich hier habe. Gibt es eventuell noch ein anderes Projekt, das du aus dem Boden gestampft hast, weil es dir hier gefehlt hat?
Ja, genau. Ich glaube, du redest vom Blendfestival.
Was?
Genau, ja, das Blendfestival. Möchtest du dazu erstmal was fragen oder soll ich einfach erzählen?
Was ist das Blendfestival?
Es ist eigentlich, also in erster Linie ist es erstmal ein Festival für Hip-Hop, Street-Art und Asphaltsport. Das heißt, das ist ein 3-Tages-Festival. An diesen 3 Tagen hat man ein Musikprogramm und man hat einen großen Street-Art-Bereich, wo viele Live-Graffiti-Artists am Start sind, die ihre Pieces quasi da vor Ort malen. Wir haben eine Paste-Up- und Sticker-Ausstellung, eine recht große, Europas größte, so wie wir es recherchieren konnten.
Mhm.
Und man hat einen Skatepark. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir haben letztes Jahr damit angefangen. Dieses Jahr startet es wieder, müssen wir jetzt erstmal schauen. Aber das sind jetzt so grundsätzlich erstmal so diese Felder, die das Fundament von Blend ausmachen, würde ich mal sagen. Diese Kombination der verschiedenen Bereiche.
Das klingt jetzt alles nicht unbekannt, wenn du gerade davor im Vorfeld schon von Oyo geredet hast, klingt es so ein bisschen so, als wäre das die Weiterführung oder die Zusammenführung das von den Disziplinen.
Hast du, finde ich, ganz gut erkannt, ja. Das war irgendwie für uns so die logische Konsequenz daraus. Also wir haben schon vom Anfang an irgendwie so den Gedanken gehabt, dass man das mal machen könnte.
Mhm.
Und das hat sich dann so verfestigt. Also letztendlich, gut, Veranstaltungen haben wir eh schon gemacht, kleinere. Wir hatten auch vorher schon Sticker-Ausstellungen oder eine Sticker-Ausstellung in Frankfurt hatten wir, kleinere Skate-Contests. Das wurde schon so irgendwie schon angedeutet vorher in kleineren Events. Auf dem Yachtclub hatten wir mal eine Party, wo wir am Main einen Skatepark aufgebaut hatten, so einen kleinen Ghetto-Skatepark.
Cool.
Genau, also es gab schon so Vorreiter dazu.
Mhm.
Und das ist jetzt so das, worauf das hinausgelaufen ist. Also, dass man halt sagt, man gibt dem Ganzen eben auch einen Rahmen, einen größeren Rahmen, wo man mehr Platz hat, mehr Zeit hat und mehr Leute einladen kann und auch mehr Leute im besten Fall dorthin ziehen kann.
Mhm.
Und du sagst schon ganz richtig, also letztendlich hat sich das so aus diesen 5 Jahren Oyo-Vorarbeit, kann man sagen, herauskristallisiert und war, wie gesagt, die logische Konsequenz und kam auch natürlich daher. Also der Gedanke ist schon lange da. Dass es letztes Jahr stattgefunden hat, war mehr oder weniger, also nicht ein Zufall, aber es lag tatsächlich am Oststern, an unserer Location, wo wir waren.
Okay.
Wir hatten die Jahre vorher schon irgendwie Locations gesucht, wo man sowas eigentlich mal geplant in einem kleineren Rahmen machen könnte, haben aber nie so wirklich was gefunden.
Ja.
Und dann bin ich letztes Jahr im Februar auf den Oststern gekommen und hatte mir das vor Ort angeschaut. Ich meine, du kennst das Gelände, jetzt inzwischen wird es, glaube ich, abgerissen. Also absolut dafür geeignet. Damals, als ich das besucht habe, war sogar schon ein Skatepark drin, beziehungsweise ein BMX-Park von der Chow Crew. Und es war natürlich schon überall Graffitis an den Wänden. Also irgendwie hat das schon, also hat perfekt zum Konzept gepasst. Und da haben wir einfach kurzerhand gesagt, ey, wir machen das jetzt. Wir versuchen da jetzt mal irgendwie ein Festival zu machen. Und es war auch dope auf jeden Fall, aber es war sehr wenig Zeit. Also wie gesagt, ich war im Februar zum ersten Mal da. Im Juli ging es los und wir hatten dann irgendwie 8 Wochen Zeit, das Ganze zu bewerben. Aber ich glaube, es war vor Ort schon ziemlich genau so, wie wir uns vorgestellt haben. Also das, du warst da, ne? Vielleicht kannst du noch was zu sagen, aber womit wir nicht gerechnet haben, war mit 37 Grad im Schatten.
Ja.
Das war definitiv ein Problem, gerade für die Mainstage, weil da waren es, glaube ich, 50 Grad davor in der Sonne auf Betonplatz.
Uiuiui.
Aber ansonsten hat das alles sehr gut funktioniert und auch das Feedback war halt wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten noch eine Online-Umfrage gemacht, aber auch so, was die Leute gesagt haben, was die Künstler gesagt haben, die Graffiti-Menschen auch oder Graffiti-Sprayer und auch die Leute auf der Bühne. Also wir haben riesig viel Props bekommen für das Ding. Und es sah auch so aus, oder es war so, wie es sein sollte. Also es ging wirklich in der Sache Organisation und so alles gut. Daher haben wir auch gesagt, wir müssen das unbedingt wieder machen.
Nice. Also was mir krass in Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich das Producer Battle, weil das einfach dope as fuck war. So, die Leute da, die waren einfach geil. Es hat gedrückt und gepresst und gescheppert so. Das war beeindruckend, weil ich eigentlich so ein krasser Konzertgänger bin und Rapper und keine Ahnung, sowas mehr gewohnt bin und dann so tagsüber nur Beats und dann von zig verschiedenen Beatmakern. Das war einmal beeindruckend, wie nur die Instrumentalmusik einen klatschen kann und zum Tanzen bringen kann.
Absolut, ja.
Und dann die Vielfalt. Also wie viele Leute da waren aus den Producer-Reihen, die einfach krass gut waren. Also das fand ich beeindruckend. Dann der Gesamtvibe war einfach mega angenehm, so einfach chillig, chillext.
Das haben viele gesagt, ja. Und auch das, was du mit den Producern meintest. Ich glaube, viele hatten die so jetzt auch nicht auf dem Schirm und das, also ne, viele haben die nicht gekannt. Und auch die Rapper, vor allem die auf der kleinen Stage waren ja größtenteils relativ unbekannt und wir haben wirklich viel Feedback bekommen von Leuten, die meinten, ey, diese Leute, die waren mega dope so. Und ich, ist geil, dass die da alle da waren, weil jetzt kenne ich sie so, jetzt habe ich sie auf dem Schirm.
Ja.
So, und das war auf jeden Fall ein Faktor, der für uns bedeutend war. Und eben auch das Zusammenführen dann natürlich. Ne?
Ja.
Also, dass man eben alle diese Leute, die da irgendwie auf einem Level irgendwo ihr Süppchen kochen, da auf dem Blend-Festival irgendwo auch eine Plattform haben, wo sie auch connecten können, ja, wo sie alle am Start sind, wo sie sich austauschen können. Und das funktioniert nicht nur auf dieser Rapper-Producer-Ebene, sondern dann eben auch im Street-Art-Bereich, dass man da hat man eine große Plattform und dann eben auch dieses Genre-Übergreifende. So, ne? Dass man, so wie wir es anfangs gemacht haben, bietet sich eigentlich jedem jetzt die Chance, das so zu machen, dass man sich eben Graffiti-Leute oder Designer, Sprayer, alle, die da so irgendwie mit dabei sind, schnappt und irgendwie halt ein Projekt startet. So.
Ja. Geil.
Und das war auch so der Gedanke, einfach das mal in Real Life zu machen, was wir in so vielen Videos, Projekten irgendwie oder generell halt online gemacht haben. So. Das war auf jeden Fall der Gedanke dahinter, so einen Zugang zu geben dafür.
Ja, man hat da auch nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Leute mit Star-Allüren unterwegs sind. So, die Leute sind halt da auf dem Gelände rumgeschlichen und wenn man Lust hatte, konnte man die anquatschen. Und da war irgendwie wenig Distanz, was ich persönlich ganz schön finde und fand, weil das am Ende des Tages alles Menschen sind. Und wenn du kein Depp bist, so dann kann man mit jedem connecten. So.
Ja, und ich finde auch, oder ich glaube auch, dass es für die Zuschauer und Besucher ein ziemlich, also es war ein abwechslungsreiches Programm einfach auch gab. So, ne? Also auf der einen Seite konnte man sich natürlich auch zurückziehen und einfach nur das Ganze auf sich wirken lassen. Aber man hatte halt dann irgendwie auf der einen Seite die Skate-Contest, den konnte man zuschauen, so weißt du, das war auf jeden Fall dope. Und die mega dope Street-Art-Ecke, muss man sagen, also von der ich selbst platt war, so, also ich hatte damit ja nicht wirklich was zu tun, also ich habe diese Bilder nicht gemalt, sondern ist klar. Ja. Also wo die dann fertig war, habe ich da vorgestanden und mega begeistert von der Sache. Und ich glaube, es fanden auch viele cool, dann eben diesen Leuten dann auch dabei zuzuschauen, wie sie dann so ein Piece an die Wand bringen, so, weißt du. Sieht man auch nicht alle Tage so, ne? Und dann eben noch mit den zwei Bühnen, mit ein bisschen Fokus auf die Producer Battle eben als Programmpunkt. Und dann noch ein paar Workshops und ein bisschen Designermarkt. Also ich glaube, die Leute, da kann man schon mal ein Wochenende verbringen oder zwei Tage, ne? Und kann da so alles so mal ein bisschen mitmachen, so. Ja, und das hat gut funktioniert und dieses Jahr findet es wieder statt. Dieses Jahr nicht mehr im Oststern, sondern im Günnisch-Theater, im Gallusviertel. Das ist eigentlich auch ein ehemaliges Industriegebiet, aber eigentlich nicht so viel passiert. Also es ist ein Theaterverein da, der hat da ein kleines Häuschen. Dort werden teilweise noch Theaterstücke vorgeführt, aufgeführt. Ist eine kleine Bar mit dabei und der Außenbereich besteht halt aus sehr vielen kleinen verschachtelten Bereichen, was halt für das Konzept mega schön ist, weil jeder dieser Bereiche Hip-Hop, Asphalt, Sport und Street Art hat seinen eigenen Bereich auf dem Festivalgelände. So.
Nice.
Also man kommt halt rein und läuft erstmal durch eine ja, sehr großen Street-Art-Bereich, wo eben wieder gesprüht wird. Dann geht man so an den Designständen vorbei und kommt dann zur Mainstage, wo dieses Mal das Gebiet etwas kleiner ist vor der Mainstage als letztes Jahr, für die, die da waren. Und es ist auch grüner in dem Bereich, man hat mehr Schatten, schön, man hat überhaupt Schatten. Ah. Weißt du, das war ja auf jeden Fall etwas, wo wir gesagt haben, hey, es wäre nice, wenn wir ein bisschen mehr Pflanzen und Schatten hätten bis nächste Mal. Das ist auf jeden Fall gegeben. Man hat einen schönen Platz zum Skaten. Da dieses Jahr ist es vor allem BMX, muss man sagen. Also die Chow Crew Jam, die Chow Crew aus Frankfurt veranstaltet eine Jam und trommelt dort eigentlich die ganzen BMXer aus Deutschland zusammen, die sich da so angehörig fühlen.
Ja.
Das wird auf jeden Fall ein interessanter Punkt, auch unterstützt von einigen Unternehmen, die da für Preisgelder und so gesorgt haben. Deswegen ist das Anreiz für die Leute da zu fahren und auch alles zu geben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auf der Mainstage haben wir dieses Jahr ein bisschen größeres Programm. Headliner ist Master Ace aus den USA. Mega dope, habe ich auch mega Bock drauf.
Nice.
Früher auf und immer noch einer der Helden oder der Jugendhelden auf jeden Fall, was Musik angeht. Und dann Deutschrap sind wir ganz gut vertreten mit Haze, OG Kimo, A zum J, Döll, die schon mal, dann A zu dem SK und Galf. Aus der Producer-Richtung haben wir noch den Dexter, den Saft Daddy und den Retro-God und das komplette Sichtexo-DJ-Team. Bestehend aus, ich glaube, 5 oder 6 Producer und dann natürlich auch die unsere lokalen Dudes hier, die wir feiern, also der Gianni Suave natürlich, Peter zum ersten Mal, zum zweiten Mal live als Undergods quasi mit Thelonious Coltrane zusammen, die werden dort ihr neues Album präsentieren und dann noch der Area, den ich übrigens auch erst seit dem letzten Blend so richtig auf dem Schirm habe und ihn seitdem saufeier auf jeden Fall. PZK, also die Pilzkultur-Jungs, Rewe City Crime Boys. Und wen habe ich noch vergessen?
Jasmin fällt mir noch ein.
Genau, die Jasmin, die ist noch dabei. Ja, auch eine wunderbare Sängerin. Da sind wir sehr glücklich, dass sie Bock hatte. Ja, ich glaube, das war es zumindest in der Richtung, wobei wir noch ganz viele Artists auch bisher noch nicht veröffentlicht haben, die dann eben den Beatyard machen. Also wir haben noch eine zweite Stage, wieder den Beatfloor quasi, der ist wunderschön in einem Innenhof mit Terrasse, auch komplett im Schatten und komplett grün. Dort legen ja auch ein paar Jungs von Sichtexot auf, natürlich der Coltrane und noch einige aus dem Umfeld von Coltrane. Das werden wir aber demnächst releasen, das kann man sich dann anschauen. Besonders dieses Mal noch, dass wir Freitag und Samstagabend bzw. Nacht weiterfeiern können im Indoor-Bereich.
Mhm.
Das heißt, es gibt das Opening-Event Freitagabend mit Sichtexot und mit Retro-God. Und Samstag dann auf der Aftershow sind Saft Daddy und Dexter, also legen dort auf. Zusammen mit Handkäse und Musik, die ich übrigens noch nicht erwähnt habe, genau. Die sind auch mit am Start. Also ich glaube, das Programm an sich ist sehr dope. Wir haben wieder, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, hunderte Paste-Ups, was das angeht. Also der Street-Art-Bereich wird auf jeden Fall sehr bunt. Also ja. Artists aus der ganzen Welt, das sind mindestens 80 Artists oder 100, die uns da wieder Sachen geschickt haben und schicken momentan. Kommt demnächst auch ein Flyer, wo nochmal die Sprayer und Artists aus dem Bereich vorgestellt werden. Graffiti, Live-Graffiti haben wir knapp 30, glaube ich, dieses Jahr, die vor Ort Wände besprühen. Also jeder hat quasi, oder der Standard ist dann 3 auf 2,50
Meter. Mhm.
Und die meisten werden samstags dann ihre Pieces drauf bringen. Es wird auf jeden Fall auch sehr dope. Wir haben die Chow Crew Jam als Programmpunkt. Live Producer Battle machen wir. Das kommt auf jeden Fall nächste Woche, gibt es da News zu. Das wird sehr wahrscheinlich sonntags stattfinden dieses Mal. Und dann haben wir noch viele Workshops. Also es gibt wieder einen T-Shirt-Druck-Workshop, es gibt einen Sticker-Druck-Workshop, Graffiti-Workshop. Und dann sind wir noch mit ein, zwei anderen Crews im Gespräch. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr in Richtung B-Boying, DJing und MCing vielleicht auch. Denken auch über einen Producing-Workshop nach. Muss man dann schauen, was man da letztendlich noch umsetzen kann. Und natürlich haben wir auch wieder ein paar Designerstände am Start, Foodtrucks. Also es ist eigentlich für alles gesorgt und ich glaube, das Wochenende wird auf jeden Fall super dope. Also ich selbst habe sehr Bock drauf und hoffe, ich kann diesmal noch ein bisschen mehr Gast sein, als ich das letzte Mal war, weil letztes Jahr konnte ich es nicht sein. An der Stelle muss ich auch nochmal Props an die Crew geben, weil es ist dieses Jahr nochmal viel organisierter. Ich habe das Glück, mega viele Menschen in meinem Umfeld zu haben, die da Bock drauf haben, mitzuhelfen. Und die auch so ganze Parts und Bereiche übernehmen. So, ich will sie jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber wir sind also im Kern so 8 bis 10 Leute, die das organisieren, jetzt gerade im Vorfeld und dafür sorgen, dass alles passt. Und insgesamt sind das 40 Leute ungefähr, die mich da unterstützen und die an dem Wochenende dann Dienste übernehmen, Aufbau, Abbau etc. Und ohne die wäre es auch nicht möglich. Also Grüße an euch.
Geil. Ja, zum Ersten fällt mir noch so ein Sneaker-Tisch ein. Die hatten so zerschnittene Sneaker da. Mhm. Und da habe ich so eine Maske mit zerschnittenen Sneakern und einer Heißklebepistole gemacht.
We are super lit, hießen die, glaube ich, ja.
Ja, das war ziemlich nice. Ja. Ich liebe das, wenn ich so selber was machen kann, weil manchmal habe ich dann über und dann will ich einfach nur in die Ecke und was komplett anderes machen. Und ich erinnere mich, dass da so ein kleiner Fußballkreis war letztes Jahr.
Stimmt, ja. Das wird es, glaube ich, dieses Jahr nicht geben. Vielleicht via Superlit müssen wir mal schauen, ob die Jungs wieder Bock haben. Ich glaube, die machen inzwischen gar keine Masken mehr. Das sind, glaube ich, zwei so ein bisschen Künstler-Dudes, die da, glaube ich, irgendwie Bock drauf hatten. Aber schauen wir mal. Sollte auf jeden Fall auch wieder Tischtennis gibt es dieses Jahr.
Sehr gut. Gab es letztes Jahr auch.
Jetzt, wo ich gerade dabei bin, in Interaktivität zu gehen. Diesmal werden aber noch Turniere veranstaltet. Rundlauf-Turniere.
Mit oder ohne Umdi?
Mal schauen. Da kann man sogar was gewinnen. Ja, da gibt es auf jeden Fall dann den nächsten paar News. Also es wird auch in der Richtung wieder ein bisschen was zu tun geben. Man kann aber einfach auch nur die ganze Zeit abhängen. Also ich glaube, es gibt genug zu sehen und zu hören.
Nice. Wie aufregend ist das, ein Festival zu organisieren?
Es ist mega aufwendig. Es ist mega aufregend. Man sollte sich in der Zeit, wo man das plant, nicht viel andere Dinge vornehmen.
Okay.
Also ich meine, jetzt ich als Organisator kann ja mal aus dieser Sicht sprechen. Es ist schon mega anstrengend, weil man ultra viele Parteien hat, mit denen man zusammenarbeitet. Also man hat, auf der einen Seite hat man jetzt die Crew, dann hat man die Künstler aus dem Musikbereich, man hat die Künstler aus dem Graffiti-Bereich, man hat die Skateboarder, dann hat man halt irgendwo die Besucher natürlich, ja, das heißt, man muss informieren, die Promotion, die eben dazugehört. Und dann gibt es aber noch, die Sponsoren, wir haben natürlich auch wunderbare Sponsoren, die uns da zum Glück unterstützen, sonst wäre das auch so nicht möglich. Mit denen muss man halt den Kontakt halten und mit der Location, dann gibt es natürlich noch Behörden, man braucht Genehmigung.
Eidechsen,
genau, die sollten geschützt sein auf jeden Fall. Und dementsprechend ist das schon alles sehr aufwendig. Ja, das Thema vertiefe ich jetzt hier nicht, das ist okay. Aber es macht auch Bock. Also es macht auf jeden Fall Bock, auch weil man sieht, was man leistet. Also letztendlich, letztes Jahr war es so, als das fertig war, dachten wir, okay, mega dope. Und ist krass abwechslungsreich halt, ne? Also man fährt halt zu Terminen, man spricht mit ganz viel unterschiedlichen Leuten. Also wie gesagt, so ein Graffiti-Sprayer auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann irgendwie das Ordnungsamt. Das ist schon ziemlich cool und es macht Bock. Und das schon in der Promophase und allem, was dazugehört, jetzt vereint man dann irgendwie automatisch so viele Menschen damit, weil viele einfach Bock drauf haben und es ist halt dann ein Gesprächsthema so irgendwie. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das vielleicht noch doper wird als letztes Jahr, wer weiß. Und dass wir das weitermachen können. Also gucken wir mal. Ja. Mal auf Holz klopfen.
Sehr, sehr gut. Was sind so die größten Learnings vom letzten Jahr, außer dass Schatten notwendig ist?
Oh ja, Schatten, das ist auf jeden Fall ein Thema. Es war vor allem die Erkenntnis, dass man mehr Zeit braucht, um sowas zu organisieren. Also das war letztes Jahr schon in der Vorbereitungsphase eigentlich klar, dass es zu wenig Zeit ist, so, aber wenn man halt mal angefangen hat, kommt man da ja auch nicht mehr raus. So, ne? Das heißt, man musste dann Kompromisse eingehen. Das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen haben wir auch schon sehr früh angefangen, alles so weit abzuklären, wie wir es konnten halt. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Zeit und am besten noch möglichst viele Leute involvieren, die gerne dabei sind, denen man vertraut, die was dazu beitragen können, sodass man selbst nicht 100 Themen zu behandeln hat, sondern halt nur 20.
bescheiden.
Genau. Und ich glaube, wir haben auch in Sachen Line-Up, was jetzt das Programm angeht, wollten wir doch nochmal einen drauflegen, um ja schon nochmal auch ein bisschen mehr Leute zu ziehen. Also wir wollten einfach ein paar bekanntere Namen, aber nicht irgendjemanden, sondern wir haben ausschließlich Leute genommen, die wir sau feiern. Also wir haben die Leute genommen, die das Team feiert. Das ist aber, glaube ich, schon auch auffällig im Gegensatz zu letztem Jahr, dass man da ein paar bekanntere Namen noch mit dabei hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig so, ja, also.
Was ist so der gemeinsame Nenner der Leute im Line-Up? Weil es ist ja jetzt nicht Shisha-Bar, Spotify-Playlist.
Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Ist, kann man, glaube ich, auch so nicht unbedingt sagen, außer dass wir sie alle feiern. Mhm. Das ist auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Ja, ich denke, das Plan steht auch da, dafür, dass es nicht sich nur in einem Genre bewegt. Mhm. Also wir sind keine Genre-Nazis. Wir haben, ich würde sagen, die meisten von uns kommen aus dem Classic-Rap-Bereich und wir haben auch Bock auf immer noch auf Sample-Beats und alles, was dazugehört, aber wir verschließen uns nicht gegenüber Trap und 808 so. Ganz im Gegenteil, wir feiern das auch krass so. Bedeutet aber nicht, dass wir jetzt jeden, der mal irgendwie ein 100.000 Views-Video rausgehauen hat, auf Blend einladen wollen, sondern das sind dann schon eher die Leute, die wir ja eigentlich schon länger feiern und wo wir einfach selbst sagen, ey, ich hab Bock, die live zu sehen. So.
Nice.
Das ist definitiv der gemeinsame Nenner, ja.
Was heißt der Name Blend?
Das kam eigentlich so von dem Vermischen her. Also Blend im Sinne von Vermischen und daher kommt der Name eigentlich. Es ging darum, also ne, dieses Kombinieren dieser Bereiche und dafür eben einen catchy Name zu finden, am besten einen einsilbigen. Und da sind wir relativ schnell auf Blend gekommen.
Nice.
Ja.
Ich habe nicht zuerst an Vermischen gedacht. Ich habe zuerst an Blendend gedacht.
Mhm. Ja, Blendend. Es gibt natürlich auch Blender.
Das gibt's auch.
Das gibt's auch, ja. Aber du, ich meine, Oyo gibt's auch, ne? Und jeder soll sich da einfach seinen Teil zu denken. Ist okay.
Ja.
Ja.
Dazu hatte ich auch mal irgendeine andere Alternative.
Zu Oyo?
Bedeutung gefunden.
Ach ja, ich glaube, du meinst das, was man findet, wenn man es googelt.
Richtig, richtig.
Hat damit tatsächlich, wie heißt es, only in your opinion oder
ja, so? Genau.
Ist gar nicht die schlechteste Definition, hat aber tatsächlich mit dem Namen, also mit meinem oder unserem Oyo rein gar nichts zu tun. So. Also das okay. Ist ein Zufall.
Okay. Nochmal zum Blend Festival. Du hast gemeint, beim ersten Mal war der Zeitraum auf jeden Fall sehr kurz. Mhm. Irgendwie im Januar. Andersrum gefragt, war der Name Blend schon da, bevor ihr die Location hattet?
Nein.
Nein?
Nein, nein.
Das heißt, es ist denn alles so innerhalb von 5 Monaten passiert?
Ja, 5 Monate ist gut. Ne? Also ich würde mal sagen, April, Mai, Juni, ja doch, 4 Monate. Ja.
Okay.
Ja.
Weil in der Außenwahrnehmung, finde ich, sieht das alles ziemlich professionell aus. Auch vom Look her.
Vielen Dank.
Vom Design, also allein wenn man sich das Line-Up anguckt, wie es angekündigt wird auf den Social-Media-Kanälen zum Beispiel, dann gibt es eine Farbe, die da ist. Es gibt ein Design.
Ja.
Das ist jetzt nichts, was so hingekackt ist, mal eben, mal rasch, mal eben.
Nee, das wäre auch nicht angebracht. Aber ich glaube, ich meine, das haben wir vorher mit Oyo auch schon relativ stabil gemacht. Ja. Also wir wissen ungefähr, worauf es ankommt und worauf wir auch Bock haben. Und da muss man aber nochmal ganz klar Props auch an unsere Designerin geben, die ich noch nicht erwähnt habe. Das war die Anissa oder ist die Anissa Carrington. Und aus Hamburg, glaube ich. Die hat das super gut umgesetzt.
Und das war dann aber so ein Neu-Kollabo-Projekt, wenn ihr davor immer mit Leuten gearbeitet habt, die ihr gut kanntet?
Die kam von Marco. Also Marco ist ziemlich gut mit ihr befreundet und da haben wir gedacht, sie hat für Kurt und Komisch, für den Club in Würzburg immer viele Designs gemacht und da haben wir gedacht, das könnte funktionieren und das bis heute auf jeden Fall nicht bereut, ja.
Sehr, sehr geil. Mhm. Okay. Was für Ziele habt ihr euch gesteckt jetzt? Fürs zweite Mal, was willst du danach sagen können über die Runde 2?
Ach, ich glaube, jetzt so von dem Feedback her wäre es, glaube ich, schön, wenn es einfach wieder so wäre. Also wenn die Besucher, die da sind, glücklich sind, wenn die ein gutes Wochenende haben, wenn die Artists, Künstler eine gute Zeit hatten. Wenn es für die Crew nicht ganz so stressig wird, wenn wir nach dem Festival sagen können, ey, wir können das 2020 wieder machen.
Geil.
Ich denke mal, das wäre schön, ja.
Sehr schön. Wir sind so gut wie am Ende der Fragerunde angekommen tatsächlich.
Ja.
Mir ist letztens in der Story von Oyo, glaube ich, da sind mir zwei sehr bekannte Rapper ins Auge gesprungen.
Okay.
Azad und Savage, kann das sein?
Oder ja, ich mich da verguckt. Ja. Ja, da habe ich tatsächlich mal eine Ausnahme gemacht, weil das in der Oyo-Story gelandet ist. Die Jungs waren bei mir im Tonstudio.
Okay.
Und ich hatte die, also Savage war hatte ein Konzert hier, ne?
Mhm.
Ein Auftritt in der Jahrhunderthalle oder so, glaube ich, Tourstop. Und Azad war vorher schon mal bei mir im Studio mit Animus und ja, da hat er mich gefragt, ob ich Zeit hätte, weil Kool Savage in der Stadt ist und die würden gerne einen Song zusammen aufnehmen.
Hast du gesagt, nein, geht nicht, ich habe zu verblendet, zu organisieren.
Zum Glück hatte ich da noch ein bisschen mehr Zeit als jetzt.
Okay.
Nee, genau, und da waren die da und haben einen Song aufgenommen. So. Also die haben dann hier einen Text geschrieben und haben ein Feature recorded. So. Und das war auch schon... War auf jeden Fall ziemlich dope, die Erfahrung. Ich meine, ich kenne es aus Ambivalenz-Zeiten, da kannte ich auch den Azad schon. Da bei den Leben 2 Aufnahmen war ich dabei. Aber das war schon nochmal was Besonderes, jetzt auch die Jungs so nochmal, auch gerade Savage. Also ich meine, den habe ich bisher nicht kennengelernt und er ist halt einfach auch ein mega korrekter Typ. Und auch die Session an sich ist so, wie man sich eine Rap-Session vorstellt. Die zwei haben Beat gepickt und dann ihren 16er irgendwie geschrieben hier im Studio. Und das ist dann schon cool zu sehen. Und weil ich gesagt habe, Ausnahme, normalerweise, was hier so im Tonstudio passiert, das nicht direkt mit Oyo zu tun hat,
Okay,
aber da war ich so hyped von dieser Geschichte, ich war okay, Alter, das muss ich auf jeden Fall posten, dass die hier waren.
Ja,
genau. Nee,
ein bisschen starstruck.
Ja, das muss auch mal sein. Nee, es war auch eine coole Session, ja.
Verständlich.
Ja.
Cool. Sehr gut. Ja, da habe ich noch von meiner Insta-Community ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar fragt sich der Giuliani, ob es noch die Möglichkeit gibt, auf dem Blend-Festival sich irgendwie ins Line-Up reinzuschmuggeln.
Nein, kann ich sagen schon. Bis vor ein paar Wochen, muss man sagen, hatten wir noch die Idee, ob man vielleicht ein Green Card-Voting macht. Aber wir haben so viel dope Artists zusammen, dass man jetzt sagen muss, das ist geschlossen. Booking ist leider closed. Also es gibt keine Möglichkeit mehr. Nur als Producer kann man noch am Producer-Battle teilnehmen.
Ah, okay.
Ja.
Also dann erledigt sich auch die Frage vom Kalito. Der hat nämlich gefragt, was es mit diesem Green Card-Voting auf sich hat.
Ah, witzig. Nicht. Ja, genau. Das haben wir dann doch gelassen, ja.
Okay,
ja.
Und die Frage von der Alice hast du eigentlich schon beantwortet, und zwar, wo die Afterparty stattfindet.
Genau, das findet beides im Günnisch-Theater statt, Freitag und Samstagabend.
Alrighty.
Im Gallusviertel.
Sehr gut.
Gut.
Dann, mein Lieber, hast du noch irgendwelche Worte für die Welt, Grüße, Wünsche, wie dich Leute kontaktieren sollen, wie sie dir helfen können, irgendwas, was du suchst?
Ach, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, den meisten Leuten habe ich Props gegeben. Ich habe wahrscheinlich 1000 vergessen, bei denen entschuldige ich mich jetzt schon mal, weil das, was ich mache, definitiv nicht alleine stemmbar ist, sondern wir sind irgendwie eine große Gang und Community, wo jeder irgendwas übernimmt. Deswegen auf jeden Fall danke an die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen. Ansonsten lebe und lebe lasse.
Lebe und lebe lasse. Sehr gut.
Genau.
Uli, ich danke dir, mein Lieber.
Danke dir, Joscha.
Klar. Gut.
Ciao, ciao.
Sehr schön. Podcast Brudi. Podcast Brudi. Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge Podcast Brudi gefallen. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich unter yoscha069. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha.